Und dann kam die so um 13:30 im leicht derangierten Zustand. Die war, glaube ich, noch unterwegs gewesen. Und die hat sich dann ganz gut gehalten. Also wenn du jetzt weißt, wie sie in meinem Studio war und du siehst die Fotos, dann siehst du den Fotos das an. Ja,
dass sie feiern war.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Wir haben ja bei uns in Essen die großen Namen. Atze Schröder, Ralf Richter, Jörg Bausch, Doc Caro. Die waren alle schon hier bei uns im Radio Essen Podcast. Essen im Ohr beim Talk mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Ja, und dann gibt's noch die Gesichter und Geschichten hinter den großen und berühmten Menschen, Bildern und Geschichten. Ja, und Bilder, das ist ja schon das richtige Stichwort. Für richtig gute Bilder von eben solchen berühmten Personen steht mein heutiger Gast, Starfotograf Frank Lothar Lange. Was macht für dich ein richtig gutes Bild aus?
Ist immer unterschiedlich. Ich habe ja sehr lange für die Bravo fotografiert, ne? Und da gibt's einen Spruch von so einem alten Chefredakteur, ne? Ein gutes Bild muss menscheln. Aber man kann nicht allgemein sagen, was ist ein gutes Foto.
Ja, da sind doch schon erste Stichworte gefallen. Die Bravo, menscheln. Da bin ich sehr gespannt auf die Geschichten hinter deinen Bildern. Ja, vor allem heute so Richtung Jahresende, da kommen wir dann mal durch die Linse eines Profi-Fotografen einen Blick zurück aufs Jahr 2024 werfen. Ja, aber noch viel mehr auf dich und die Menschen vor deiner Linse. Frank Lothar Lange, wir sprechen über Menschen, die du fotografiert hast. Das sind zum Beispiel Pink, Madonna, Taylor Swift und viele mehr. Aber auch Menschen, die Narben tragen, die durchaus Gewalt erfahren haben. Da müsst ihr dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, selbst entscheiden, was und wo ihr wie hinhören wollt. Ich bin Fabian Schulenkopf und ich freue mich auf dieses Gespräch mit dir, dem Starfotografen aus Essen, Frank Lothar Lange.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Und ich freue mich, dich jetzt näher kennenzulernen, traditionell mit unserem Essen im Ohr Steckbrief, den du bitte ausfüllst. Erste Frage ist immer vollständiger Name.
Frank Lothar Lange.
Geboren am
21.03.1958 in Essen.
Weißt du noch, welches Krankenhaus?
Essen werden.
Aktuelle Berufsbezeichnung?
Fotograf.
Anzahl der Ehen und der Kinder?
Verheiratet seit 1988, Zwillinge, 2.
Lieblingsessen?
Lieblingsessen, oh, da gibt es viel. Meine Frau kann ziemlich gut kochen. Lieblingsessen, ab und zu, ja, wild. Mhm. Aber Kartoffelsalat von meiner Frau, eigentlich gibt es das nicht. Also ich esse tierisch gerne die Sachen zu Hause. Mittlerweile weniger Fleisch, ja. Ab und zu auch vegan.
Lieblingsgetränk?
Lieblingsgetränk ist mittlerweile Kaffee. War früher anders. War früher mein Lieblingsgetränk war Whisky Cola, ja. Und aber der Whisky wurde immer mehr, die Cola immer weniger. Und vor 20 Jahren bin ich dann in den Entzug gegangen, in der geschlossenen Psychiatrie.
Dein Lieblingsort in Essen?
Lieblingsort in Essen, Kroger. Mhm. Ja, ist praktisch mein erweiterter Garten. Ich wohne 5 Minuten zu Fuß vom Grüner Kroger Eingang an der Löhmannstraße. Also ich wohne mit 5-jähriger Unterbrechung seit 66 Jahren auf der Margaretenhöhe.
Und bist auf der ganzen Welt unterwegs, genau. Kommst aber immer wieder hierher.
Und das war immer mein Ruhepol. Mhm. Und ich werde ja mal oft gefragt, ne, wie viele Jobs hast du in Essen gemacht oder wen hast du in Essen gemacht? Und ich glaube, in meinem ganzen Leben damals für die Arbeit für Bravo und für Musikfirmen habe ich, glaube ich, zwei, dreimal in Essen gearbeitet, mhm. Sonst nicht. Und ich fand das immer toll, dass in Essen so wenig los war, dass ich dort meine Ruhe hatte.
Ja. Fürs Protokoll, ich habe noch 2 Fragen im Steckbrief. Größte Stärke?
Größte Stärke, unter großem Druck gut arbeiten können.
Größte Schwäche?
Größte Schwäche, manchmal ohne Plan den Tag passieren lassen.
Aber du bist pünktlich hier gewesen im Studio. Ich freue mich, dass du da bist und bedanke mich schon mal für den Einstieg mit dem Steckbrief. Und ja, du hast es gerade schon anklingen lassen. Du warst, kann man sagen, in der ganzen Welt unterwegs als Fotograf, bist aber dem Ruhrgebiet und Essen treu geblieben. Hast du eigentlich ein Studio hier in Essen?
Ja, also ich hatte viele Jahre ein Studio in Düsseldorf, wobei ich sagen muss, da habe ich auch nicht viel benutzt. Die meisten Jobs damals, also gibt ja verschiedene Zeiten, ne? Gibt die 80er, die 90er, 2000, so hat sich das praktisch auch von den Orten verändert. Ja. Mhm. Zum Beispiel, ich habe von Anfang an Roxette fotografiert. Mhm. Also war ich viel in Schweden. Mhm. Dann habe ich Dr. Alban, Schweden. Leila Kay, Schweden. Ja, dann Dennis Pop, einer der berühmtesten Produzenten damals, Backstreet Boys etc. Ja, auch Schweden. Ja, dann ab und zu in Dänemark, Ace of Base. Ja, und dann eben, weil unheimlich viele Videos in London gedreht wurden, manchmal gab es eine Zeit, wo man einmal die Woche in London war, ein, zweimal in London. Zwischendurch Berlin war damals sogar gar nicht so angesagt. Und dann eben viel Ausland. Also wenn ein Video gedreht wurde, man hatte so immer so seine Künstler, die man zu Anfang an gemacht hat und die hat man dann immer gemacht. Ja, zum Beispiel Scooter. Mhm. Ja, die habe ich schon fotografiert, als noch Celebrate the Nun waren und so ein Depeche Mode Cover waren.
Ja. Ja. Du hast schon verschiedene Zeiten genannt, verschiedene Phasen. Lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Wie bist denn du überhaupt zur Kamera gekommen?
Also Fotograf wollte ich eigentlich immer werden. Nach dem Gymnasium habe ich Wehrdienst, 15 Monate, danach gejobbt. Dann wollte ich Fotografie studieren. Dafür musste man eine Mappe haben. Ja, so dann habe ich bis meine besten Fotos zusammengesucht. Und mein Bruder, der kannte einen berühmten Artdirektor, Rainer Brührs, damals in Düsseldorf. Ja, der hat den Kontakt hergestellt und er sagte, er guckt sich mal meine Fotos an. Und dann bin ich nach Düsseldorf gefahren, habe meine Fotos mitgenommen und er sagte zu mir, er hätte noch nie so schlechte Fotos gesehen. Ja, und wir könnten jetzt folgendermaßen machen. Du machst jetzt gewisse Themen, suchst dir gewisse Themen raus. Und dann jeden Monat gucke ich einmal die Fotos durch und daran arbeiten wir. Und dann war ich mit Truckern in Schottland, dann habe ich eine gute Freundin fotografiert. Ich war mit Motorradfahrern unterwegs, ihr Reportage in Zoo gemacht, paar Landschaftssachen und hatte hinterher eine Mappe von 30 Fotos zusammen, großformatige Fotos. Und dann konnte ich aber noch immer nicht studieren, weil ich so einen schlechten Numerus Clausus hatte und musste noch ein Jahr warten. Dann hatte ich die Wartesemester durch und dann habe ich mich beworben in Dortmund und bin dort mit, glaube ich, 70, weiß nicht mehr genau, also von 570 genommen worden.
Und dann hast du Fotografie studieren können?
Hab studiert und dann ging das während des dritten Semesters mit Jobs los. Ja, ich habe nebenbei bei einem Werbefotografen hier in Essen, Alf Pees, erst praktiziert, dann assistiert und der Alf Pees, der Werbefotograf und ein Musikfotograf, Frederik Gabowitsch, Bravo-Fotograf, die hatten eine gemeinsame Freundin, ja. Und da rief dann eines Tages die Freundin bei den Werbefotografen an und sagt, hier der Frederik, der Musikfotograf, der braucht einen Assistenten in Dortmund. Mhm. Ne, der arbeitet mit einer speziellen Blitzanlage. Ne, ich null Ahnung von. Und der Werbefotograf sagt zu. Und ich sage, wie bescheuert bist du denn? Kannst du nicht einfach zusagen? Wieso liest du heute Nacht die Gebrauchsanleitung durch? Checkst du morgen schon. Ne? Ja, dann Gebrauchsanleitung durchgelesen, nächsten Tag. Dortmund, Rockfestival, Tom Petty und Iron Maiden etc. Und dann war ich dann Assistent und habe ich erstmal erlebt, wie man live fotografiert, also erstmal nur gesehen, ja, und gesehen, wie man ruckzuck irgendwo eine Blitzanlage aufstellt, farbigen Filter im Hintergrund und wie man dann Rockbands fotografiert. Mhm. Und dann fand er mich gut, hat mich immer öfters gebucht und dann gab es damals die Kultsendung überhaupt, Bananas, Musiksendung überhaupt. Der hat die größten Stars, Phil Collins, Elton John, egal wen hat der bekommen. Der hat praktisch so Aufbauten im Studio gemacht, so Vorläufer für Musikvideos, die es damals noch nicht gab.
Und das war so eine Musiksendung fürs Fernsehen damals noch?
Für ARD.
Okay.
Ja. Und zum Beispiel hinter der Nachfolger hat ja der ganz junge H.P. Kerkeling moderiert mit 20 Jahren oder so, 19. Aha. Känguru ist der Nachfolger. Aber zurück zu Bananas, musst du dir vorstellen, ich glaube, war einmal im Monat, einmal im Monat, zwei Studiotage, kamen alle Topstars angerauscht. Und da habe ich ihm dabei geholfen und eines Tages dachte ich, boah, dann hat er mir gesagt, fotografieren wir doch mal ein bisschen mit. Und dann kamen so ein paar gute Ergebnisse raus. Und dann habe ich damals den WDR-Pressechef gefragt, Jürgen Dürrwald, werde ich nie vergessen. Du, ich studiere gerade Fotografie. Darf ich denn auch mal alleine ins Studio, wenn der Fotograf mich nicht bucht? Ja, kannst du denn mal ein paar Fotos zeigen? Habe ich dir ein paar Fotos gezeigt? Ja, dann komm mal erstmal dabei. Pass auf, was Regieassistent, Aufnahmeleiter sagen. So, dann bin ich da rein, hab fotografiert. Dann habe ich zwei Tage später die Plattenfirma angerufen. Ja, ich habe den und den Künstlerin fotografiert und den und den. Ach, hast du fotografiert? Helen Schneider und so weiter, ne? Ja, schick doch mal vorbei. Du, Tag später geht Telefon. Ja, wir würden gerne 4 Bilder kaufen. Ja, jetzt wie viel? Ja, und dann rief ich dann, keine Ahnung, und dann habe ich den Musikfotografen angerufen und dann sagte er, ja, für 3-4 Bilder, da kannst du aber schon 800, ey, bist du wahnsinnig, niemals, ne?
Das haben Studenten.
Ja, habe ich zurückgerufen, habe gesagt 600 und haben direkt ja gesagt. Und so ging das los, ne?
Ja.
Und irgendwann bin ich von einer anderen Musikagentur angesprochen worden, weil ich ja jetzt immer in den Fernsehstudios war, auch wenn der Musikfotograf nicht da war, war ich jedes Mal dann da. Und er sagte, kannst du nicht mal für uns Fotos machen, ne? Prozentual, dann kriegst du so und so viel, zahlen wir dir und du kannst bei uns dann, wird das über die Agentur viel größer gestreut. Ja, und da war ich an dem Tag da, als Tina Turner gerade ihr großes Comeback, was noch keiner wissen konnte, stand sie dann, war ein riesiges Getreidefeld aufgebaut in dem Studio, musste vorstellen, riesig, Tina Turner mittendrin, und in den Drehpausen bin ich da hingegangen, und das war natürlich der Bringer überhaupt, wenn du gesagt hast, du bist Student, ja, und ob du mal ein paar Fotos machen könntest, und da hat die mich für mich gepostet, und dann haben die hinterher an den Stern verkauft, das Bild, Doppelseite, Tina turnt alle an. Geil.
Und darunter steht dann Foto Frank Lothar Lange. Kannst du dich noch dran erinnern, so deine erste Titelseite?
Das war schon eine tolle Sache dann, ne? Und dann ging das so weiter, dass ich mich bei der Bunden angerufen, hab ein paar Bilder gezeigt und dann ging auf einmal das Telefon und meldete sich Klaus Schmidt, ja, ist leider tot, von der Bunten. Frank, wir würden dich gerne kennenlernen. Ich schicke dir jetzt ein Flugticket und bitte bring die Taxirechnungen mit. Wir zahlen das, wir würden dich gerne persönlich kennenlernen. Dann bist du das erste Mal in deinem Leben geflogen, von Düsseldorf nach München, bist abgeholt worden, ja, dann dahin zu der Redaktion, super nett. Und dann hast du da die ersten Jobs für die Bunte bekommen. Ina Deter, weißt du noch, Neue Männer braucht das
Land. Neue Männer braucht das Land, ja.
Yoko Ono, ne, einzige in Europa, da war dann, ging dann die Post ab.
Frau Unternehmen. Ne?
Also dann kamen auch die ersten Schweißausbrüche.
Warst du dann nicht nervös, wenn du schon sagst, Schweißausbrüche? Ja, aber die ersten Schweißausbrüche hätte ich doch schon bei Tina Turner bekommen.
Nee, da war ja dann noch Spaß. Da war ja kein Druck dahinter. Verstehst du? Das war, da wollten die zwar Fotos haben, aber das hast du noch nicht so gecheckt, wie wichtig das ist. Du bist dann noch mehr so spielerisch rangegangen, was mein Glück war. Verstehst du? Hinterher hast du ja so einen Druck auf dem Kessel. Und das ist ja so, wenn du als junger Fotograf unterwegs bist, dann müssen die Sachen, die müssen sitzen. Du kriegst nie wieder die Chance. Ist ja klar. Jemand probiert dich aus von der großen Redaktion. du bringst nichts, der ruft dich nicht wieder an.
Ja.
Und dann hast du auch verbrannte Erde und du kannst ja nicht wieder anrufen. Und hier und da, ich kann aber so, ja, schön und gut. Das ist dann vorbei, ne? Mhm. Und das ist ja sowieso, was viele junge Fotografen, woran die gescheitert sind, dass sie bei den ersten Jobs viele sich zu viel vornehmen, dass sie sonst immer erst auf Safe Fotos machen, wo du schon mal im Durchschnitt bist, weißt du, womit jemand was anfangen kann, dann kannst du nur immer Kunst machen. Aber wenn du mit der Kunst anfängst und das funktioniert nicht, dann bist du meistens raus. Auf jeden Fall als junger Fotograf.
Da haben wir schon einen Hinweis für angehende Fotografinnen und Fotografen, ne?
Wie bitte?
Da ist schon mal ein Tipp für, wenn ich jetzt Fotograf werden möchte.
Auf jeden Fall. Und es wird nicht besser, ne? Also die Ansprüche steigen, der Stress steigt, weil du kriegst ja nur ein gewisses Zeitfenster und in dem Zeitfenster musst du liefern. Es darf auch nichts kaputt gehen. Klar, zweite Kamera mit, zweite, dritte Lampe mit. Also du hast meistens so 70% vom Equipment, brauchst du gar nicht. Mhm. Das ist praktisch nur Ersatz, falls was passiert.
Wie bereitest du dich auf so ein Fotoshooting vor mit, ich sag mal, nimm mal die letzte Situation, wo du jetzt wirklich vor einem großen Star standest. Ich meine, Taylor Swift, Pink, Madonna hast du auch schon vor der Kamera gehabt.
Ja.
Und das sind einfach Megastars.
Ja.
Und ich würde mal wagen zu behaupten, dass viele unserer Radiohörerinnen und Hörer so einiges dafür tun würden, eine der Personen mal kennenzulernen oder auch nur kurz für ein Selfie zu treffen. Und du hast, ich vermute jetzt mal eine Stunde oder zwei oder drei, Zeit mit dieser Person im Studio zu verbringen.
Ganz unterschiedlich, ne? Also immer das Level, ne? Also Rihanna mit 17 habe ich 2 Stunden, ja? Rihanna mit 18 habe ich 1 Stunde, ja? Oder Lady Gaga, als sie noch nicht groß war, auch so 40 Minuten. Taylor Swift, handgestoppte 2 Minuten.
Oh.
Als einziger in Europa den Slot für die Bravo. Ja, 2 Tage nach ihrem 23. Geburtstag. 2 Minuten, du bist der Einzige. Ja, da kocht das Wasser.
Da geht einem doch der Stift, oder?
Da steht doch die Managerin neben dir. Frank, kannte ich die Managerin noch von früher. Frank, your time is running. Mhm. Ne? Also du musst ja auch vorbereiten. Da war jetzt im Schlosshotel Benzberg, ja. So, und dann gehst du da hin und dann hat schon mal die Plattenfirma für dich die Bibliothek safe gemacht. So, dann kommst du mit deiner Blitzanlage. Dann sollte die doch eine Torte bekommen. Dann sollte noch ein kurzes Interview stattfinden, ja. Und Geschenkübergabe von der Redakteurin. Alles wurde dann zeitlich genau eingeteilt. Ich glaube, der ganze Spaß, weiß ich nicht mehr, sagen wir mal 20 Minuten, der ganze Spaß 20 Minuten. Ich sollte anfangen. So, Managerin, wo baust du deine Lampen auf? Ich baue die Lampen da vorne auf. Okay, Frank. Dann kommt die Taylor, kommt ja dann da die Tür rein, Frank, und geht zu deinem Set. Was fällt dir auf, Frank? Ja, die kommt da zur Tür rein, dann geht die so schräg. Frank, der Tisch, die könnte an der Tischkante hängen bleiben. Frank, da könnte ein Hindernis sein. Ja, dann tue ich ja, genau, tu den Tisch zur Seite, tu den Stuhl zur Seite. Denk dran, Frank, es ist deine Zeit. Ja, also wir gehen nochmal so, wir gehen nochmal zurück zur Tür, du gehst hier durch, dann nimmst du die Kamera an und dann, Frank, 2 Minuten, keine Sekunde mehr. Und dann, wie Hollywood-Stars sind die mega pünktlich. Ja, du weißt ganz genau, du guckst auf die Uhr, sagen wir mal 18 Uhr kommt die rein, 17.50 Uhr, gehst du mal zur Blitzanlage, checkst du mal die Kamera, zweite Kamera auch noch, die du dann noch greifen kannst. Andere Lampe dahinter, ne, auch schon Stecker drin, ja, falls was schief geht. Und dann kannst du sicher sein, Taylor Swift, 17.58 Uhr, geht schon die Tür auf, gehen schon Schritte, kommst du 18 Uhr, hello, bam. Und dann bist du wie so paralysiert, weißt du, wie so ein, weißt du, du machst ein Entertainment, ja, ich weiß gar nicht, immer danach, was ich gesagt habe.
Wollte ich gerade fragen, wie ist denn so ein Entertainment?
Null. Du bist so, machst du Entertainment und dies und jenes und so weiter, ne? Und dann ist auch scheißegal, wie kalt und warm es ist. Ja, ich habe dann ein T-Shirt an und wenn neben mir Leute mit Jacken und Schal, ist scheißegal, merke ich gar nicht. Dann die 2 Minuten muss dann alles sitzen und dann, wenn du dann so Leute wie Taylor Swift hast, kannst du auch hinterher kein Bild wegschmeißen. Das sitzt alles, die Hände, die Finger, das Lächeln, das Make-up, Haare nicht im Gesicht, das sitzt dann alles.
Okay, also das merkst du auch schon, wenn du vor der Linse einen Profi hast.
Ja, total. Das ist so genau wie so ein Newcomer, ne? Ich habe ja, die letzten Jahre habe ich ja die ganzen so Instagrammer, TikToker und so fotografiert, ne? Das war ja ein Traum. Da kommen so 15-, 16-jährige Mädchen vor, ne, ins Studio gerauscht, ja. Da musst du gar nichts sagen. Da sagst du ganz Figur, der Halbfigur, Porträt, mach mal hier, spring mal da, da. Das ist so eine ganz andere Generation.
Ja, die können das.
Boah, Wahnsinn.
Aber also so einer Taylor Swift hast du jetzt nicht gesagt, Cheese oder Spaghetti oder damit sie lächelt, sondern die weiß das.
Die weiß das. Die weiß das Teenie-Magazin, die weiß das, was sie dann zu machen hat. In ihren Parametern, die wird dann nicht mehr den größten Blödsinn machen. Ja, das ist ja dann so ein Slot. Das wird sie auf ihrem Timetable ja gesehen haben. Hier, Rihanna Biggest Teenie Magazine. Verstehst du? Das ist dann so ein Slot, dass die dann, die macht dann auch nicht mehr den Spökes vielleicht, den die vielleicht ein paar Jahre vorher gemacht hat. Ja, sondern in den Parametern, wie das da möglich ist.
Ja. Hattest du aber auch, bleiben wir mal bei Stars, denen du halt sagen musstest, ey, mach doch mal ein bisschen hier, ein bisschen Hüfte, da ein bisschen lächeln oder hier vielleicht ernster schauen oder ja, wie gehst du so mit denen um?
Das ist ja, sagen wir mal, das ist ja so, Bravo ist ja so Fluch und Segen zugleich, ne? Also du hast ja junge Künstler, bekommst du vorgeschlagen von der Plattenfirma und die Bravo sagt, okay, versuchen wir den mal, ne? Der könnte optisch passen zur Bravo und Lied finden wir auch super, ne? Versuchen wir den mal. So, und dann hast du einen Künstler, der das erste Mal in seinem Leben für die Bravo fotografiert wurde, damals. Das war für den das Größte. Der Handstand, Kopfstand, Salto, dies, jenes, das, 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 stundenlang. Und je erfolgreicher der Künstler wurde, desto kürzer wurden die Fotosessions. Verstehst du?
Ja.
Und wenn dann irgendwie so ein Sänger angefangen hat, sag ich mal, lass ihn mal so 17 Jahre, 18 Jahre alt gewesen sein. Ne? Und dann hat er so Teenie-Musik gemacht, ja. Und dann war der erfolgreich. So, jetzt wollte der aber ernsthafter werden. Kredibil. Ja. Und dann war so Bravo, so smiling, und dann die Kiddies und alle schreien, nee, weißt du, ich bin doch serious, ne? Und dann war dann problematisch, ganz problematisch war mit Zac Efron, ja? Absoluter Teenie-Star damals, heute, ne? Seriöser amerikanischer Schauspieler. Und ich habe den genau an dem Übergang gemacht. Und das war tierisch anstrengend, weil die Fotos, die ich brauchte, wollte er nicht. Und die Fotos, die er oder die Posen, die er wollte, damit konnte ich nichts anfangen.
Da stehst du dann und ja dazwischen, dann oder? Also hast du von der Auftraggeberseite auf der einen Seite.
Der wollte nicht mehr den Teenie-Star smiling und Herz und Schmerz und I'm your best friend und so Sachen.
Ja.
Sondern der wollte, die Haare waren nicht so wirr. Ja, war so ein langweiliges Outfit. Und dann gab's dann diese Kämpfe, weißt du, wo ich ihnen dann so Anweisungen gegeben habe und die Managerin sagte zu mir, ey Frank, ey, keine Anweisung, du nimmst, was du bekommst, ne? Und dann wurde die dann pampig und ich sag, ey Frank, ja, lass ihn doch und er hat uns dann schon öfters fotografiert und so weiter. Und beim letzten Shooting hat die Managerin gesagt, stopp, finito.
Oh.
Ja, mittendrin. Sollte irgendwie, wollte ich den auflöckern und der sollte irgendwie, der stand scheiße, der guckte scheiße, das Outfit war scheiße, alles war jetzt nicht mehr Bravo-kompatibel. Ich habe ja fast, also bis auf die letzten 3-4 Jahre, bin ich ja von der Bravo bezahlt worden, wenn Bilder abgedruckt worden sind. Und wenn keine Bilder abgedruckt worden sind, habe ich kein Geld bekommen.
Ja.
Es wurde zwar alles bezahlt, Hotelflüge, scheißegal. Aber Honorar habe ich ja nur bekommen, solange ich denken kann, wenn das Bild gedruckt worden ist. Das heißt, schlechte Fotos kein Geld, gute Fotos viel Geld.
Also hoher Druck für Frank Lothar Lange.
Ja.
Geile Fotos abzuliefern.
Ja. und Fotos, die auch noch nicht so überall gelaufen sind. Wenn du irgendwelche Outfits hast, die langweilig waren und es gab auf dem Markt aber bessere Fotos von englischen Fotografen oder amerikanischen, ja, scheiße.
Ja, wie ist da so der Druck, der Marktdruck, die Konkurrenz zwischen dir und international anderen Fotografen und Fotografinnen noch, die ja vielleicht bessere Fotos machen oder sich besser mit den Stars verstehen? Oder wie hattest du dich da durchsetzen können?
Ja, ich war ja der einzige Bravo-Fotograf, der nicht in München war. Und die anderen Bravo-Fotografen waren ja in München und dort war auch die Redaktion. Das heißt, die hatten natürlich bessere Antennen. Ja, und dann musstest du versuchen, Termine zu bekommen, bevor die in München ankamen. Ja, das heißt, du brauchtest eine gute Connection zu Managements, zu Plattenfirmen, du brauchtest auch einen Riecher, ja. War dann einmal mit einer Frau befreundet von der Plattenfirma, die rief dann eines Tages an und fragte mich, Frank, du, wir haben nächste Woche Donnerstag ein Konzert von einer amerikanischen Gruppe in Tour 3. Ne, würdest du ihn fotografieren? Ne? Die sind jetzt das erste Mal in Europa und die könnten wirklich richtig gut werden. Ne? Aber sagt sie, die Bravo könnten die drucken, wenn sie vernünftige Fotos zu bekommen. Das war also so eine Art Freiflug. Mhm. Ne? Die Gruppe war ganz in Roses und dann war ich dann in Tor 3 und zwei Tage, jetzt musst du mir helfen, ja, rief sie wieder an.
Ja.
Die Gruppe, warte mal, ist mir nämlich entfallen, Losing My Religion.
R.E.M.
R.E.M. Rief sie mich an und sagt, Frank, du, ich habe wieder eine Gruppe, zwei Tage später, ne, wieder, ich glaube, war in Köln, ne,
ja.
Boah, sag ich, zweite Newcomer-Gruppe, der schaffe ich nicht,
ja.
Mach ich nicht, R.E.M.
Dann hast du dir die, ja, später Weltstar-Band R.E.M., durch die Lappen gehen lassen?
Du, kann passieren, ne, ja, du, ich habe auch viele...
Hast du Axl Rose fotografiert.
Genau, ne, ja, da, ich habe auch sehr viele Gruppen fotografiert, die nie was geworden sind, ne. Gibt tolle Künstler, die ich fotografiert habe. Hat sich kein Arsch für interessiert, ne.
Mhm. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ist so eine Pink im Studio? Wie ist Guns N' Roses auf der Bühne? Wie sind Phil Collins oder? Darfst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wer sich wie vielleicht angestellt hat? Da gibt natürlich diese Vorurteile von den arroganten Stars, dann gibt's die anderen, die total nett sind und auf alle immer zugehen. Wie hast du wen mal so?
Also, ich glaube so bei Mariah Carey, ne? Das ist, glaube ich, der eine der wenigen Topstars, wo ich so lange warten musste. Ja, da muss man 6 Stunden warten und dann ist meistens das Umfeld ist arrogant. Ne? Also je größer der Star, ne? Da kann es schon mal passieren, dass das Umfeld ziemlich arrogant ist. Und du musst dir vorstellen, bei der Session mit Pink, die war ein bisschen speziell. Speziell deshalb, ne, war November 2001 und im September gab es ja eben die Attentate dann eben auf die Türme in New York. Mhm. Ja, und da gab es den MTV Award in Frankfurt.
Mhm.
Und für, ich glaube, für alle amerikanischen Stars, ich sage aber jetzt mal für viele amerikanische Stars, war das der erste Flug wieder.
Ja.
Ja. Und dann einen längeren Flug nach Europa. Und wenn du nach Frankfurt damals gekommen bist, war Frankfurt wie eine Festung.
Mhm.
Überall Security. Ja. Du wurdest überall angehalten, auch als Fotograf, wenn du in einem Hotel gebucht warst und so weiter. Und wir waren im Hotel gebucht und es waren diverse Fotosessions, unter anderem mit Pink, vereinbart. Und bis du erstmal auf die Etage gekommen bist und an den Security war und so weiter und so fort. So, dann war die Session für 13 Uhr angesetzt und da kam die Pink aber noch nicht. Was jetzt ungewöhnlich war, aber dachtest du eben durch den ganzen Security-Mist und so weiter wieder verspätet haben. Und dann kamen die so um 2:30 im leicht derangierten Zustand. Ja. Und die war, glaube ich, noch unterwegs gewesen. Was jetzt nicht neu für mich war, weil manchmal war ich noch mit unterwegs, aber nicht an diesem Tag. Ja.
Ja.
Und sie hat sich dann ganz gut gehalten. Also wenn du jetzt weißt, wie sie in meinem Studio war und du siehst die Fotos, dann siehst du den Fotos das an. Ja,
dass sie feiern war.
Und dann gibt es eine lustige Sache. Da stand sie jetzt da immer vor der Kamera und gedrückt. Und der Manager hatte natürlich genau mitbekommen, dass die Posen nicht immer au pair waren. Ja.
Ja.
Und also manchmal waren sie so ein bisschen naiv. Und dann habe ich zu ihr gesagt, um die mal eben in eine andere Position zu zwingen, ne, sie soll sich doch mal auf den Boden hinsetzen, ne? Und dann sagte der Manager, no way, no way, no way, ne? Mhm. Und ping, I do it, ne? Und dann, als sie runterging, sie wackelte, also es war schon gefährlich, wie sie wackelte, setzte sich hin. Und die hatte aber dann nicht mehr die Körperspannung verloren. Die sah da aus wie so ein Sack Muscheln. Ja, da war nichts mehr zu retten und an den Fotos. Ne? Und dann sag ich, du kannst wieder aufstehen. Ja, und dann mussten wir ihr helfen. Das ging dann nicht mehr alleine. Ja, also wir haben dann mit 2-3 Mann, ja, haben wir sie dann hochgehoben.
Ja, ja.
Und das war meine Fotosession mit Pink.
Hast du noch Kontakt zu diesen Personen, gerade so zu diesen, wie gesagt, eben Madonna, Phil Collins?
Nee.
Dass man nachher vielleicht sich mal auf einen Drink trifft oder so?
Nee. Ich habe jetzt nicht mehr zu vielen Künstlern Kontakt, aber mit wem ich seit 30 Jahren Kontakt habe, immer mal wieder, ist mit dem H.B. Baxter von Scooter.
Ach, ja.
Ne? Mhm. Dann Sido habe ich auch für Sido, für Agro Berlin fotografiert und dann nochmal zu den ganzen Rapper, Tony, Flair, etc.
Ist dann so wie Sido auch, dass der sagt, könntest du dir vorstellen, dass der seinem Manager sagt oder Managerin, ey, nächste Pressefotos will ich wieder vom Frank Lothar?
Nee, aus den Augen, aus dem Sinn, da würde ich mich nicht so drauf verlassen.
Mhm.
Könnte sein, aber ne. Die wissen auch gar nicht, ob ich das noch mache. Also der letzte, ich habe jetzt vor 6 Wochen Wesel fotografiert, neue Pressefotos.
Mhm.
Essener Hip-Hop, Rapper, Schauspieler, toller Künstler. Letztes Jahr habe ich Mille, Creator, fotografiert.
War übrigens auch schon hier im Podcast.
Genau, aber sonst mache ich gar nicht mehr so viel Musik, weil dafür, muss man sagen, so wie es ist, wohne ich in der falschen Stadt.
Essen ist die falsche Stadt für Musikfotos?
Für Künstler. Das zentriert sich immer mehr auf Berlin. Früher konnte man wirklich sagen, ne, so hast du Hamburg, hast du Köln, hast du München, hast du Berlin gehabt. Und irgendwann bröckelt das immer weiter. Das haben mir jetzt Kollegen auch immer bestätigt. Immer mehr Berlin. Mhm. Ist dann genauso wie in England, wo alles in London ist, in Schweden, alles in Stockholm, Frankreich, alles in Paris.
Mhm. Ja.
Ist halt so.
Aber früher hast du erzählt, du bist viel gereist, viel geflogen, viel Bremen, München, wo auch immer du schon warst. Und
Südafrika, dann Mexiko, dann Japan, dann also alles so, wo die Künstler halt aufgetreten sind.
Aber dann kannst du doch auch nach Berlin fahren, oder? Die paar Meter.
Ja, du musst ja dann vor Ort sein, ne? Also ich würde jetzt auch, guck mal, ich habe ja, also die letzten Jahre, sagen wir mal so, lass mal so ab 2002 sein, ne? Also zum Beispiel nach dem Fall der Mauer 1990, ne, dann kam ja immer mehr Berlin mehr vor. Da warst du mindestens, also ich war, glaube ich, 1 oder 2 Tage nach dem Mauerfall war ich in Berlin. Mhm. Ja. Und dann, paar Jahre später, war ich mindestens 1-2 Mal in die Woche in Berlin fotografiert. Dann ging das mit dem Hip-Hop alles los, 2004, 2005. Ja, da waren wir mindestens 1-2 Mal die Woche in Berlin. Und dann war auch, hast du dann auch Fotosessions mit Tokyo Hotel in Berlin gehabt. Dann Rihanna war Berlin. Das war 2006 gewesen. Du merkst schon, es kam immer mehr, kam in Berlin, kamen die Fotosessions an.
Wie sieht's denn im Moment aus bei dir?
Im Moment fotografiere ich, mache ich eigentlich mehr Business-Fotografie. Ja. Und dann eben ab und zu Musiker. Also ich war jetzt dieses Jahr beim Scooter-Konzert. Ja, es war großartig, ausverkaufte Halle, Dortmunder Westfalenhalle, war nur ein beschwerlicher Weg, gleichzeitig spielte Dortmund, ja, gegen Stuttgart, 80.000 Zuschauer
auch
da.
Auch das sind Herausforderungen, ja, wenn Fotografen.
Anderthalb Stunden, ja, und aber normalerweise müsstest du mich bezahlen, wenn ich zum Konzert gehen müsste. Ja, ich habe so viele Konzerte erlebt, aber auch ein Tinnitus, Hörschaden, ne? Gibt so manche Frequenzen, ich habe so einen Wecker, der so hoch piept.
Ja.
Ja, und sagt meine Frau, mach doch endlich den Wecker aus, den höre ich nicht. Ne, der hat so eine Frequenz, die höre ich gar nicht.
Na, so die Schattenseiten.
Ja. Scorpions damals, dann Iron Maiden, dann Techno, die erste Mayday fotografiert, erste Vicente Mayday, die ganze Techno-Leute fotografiert, alle ja. Techno-Partys fotografiert. Also alles, was immer so musikmäßig so angesagt war.
Ja. Das geht auch nicht spurlos an dir dann vorbei.
Nee. Weil du ja dann auch immer nachts mit denen unterwegs warst.
Ja.
Das war dann an der Bar. Bei Scooter, ne, der HB würde jetzt lachen, wenn er es hören würde, gab's Barzwang.
Ja. Auch für alle Mitarbeitenden, für die mit auf Tour sind, ne?
Und ich auch. Und ich konnte ihm damals tierisch viel vertragen. Und das hat natürlich dann einen guten Ruf, ne? Mhm. Besonders ja. bei Rockgruppen.
Ja.
Ne?
Ja. Nicht nur viele Künstlerinnen und Künstler öffnen sich ja dir für die Fotos. Es öffnen sich auch Menschen dir und deiner Kamera, sag ich mal, die ihre Narben zeigen. Und darüber möchte ich auch noch mit dir sprechen, weil das ist eher ein bisschen ungewöhnlich in der Glamour-Welt. Es gibt so die Schönen und die Reichen. Und dann gibt's Fotomodels. Über die sprechen wir nach ein paar Entscheidungsfragen. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Im Urlaub Strand oder Berge?
Berge.
Fleisch oder Gemüse?
Mittlerweile Gemüse.
Buch oder Podcast?
Buch.
Bahn oder Auto?
Auto.
Joggen oder Schwimmen?
Joggen.
Digital oder analog?
Berufsmäßig digital, aber sonst analog. Mhm.
So, ich habe es gerade schon angedeutet. Ja, Models, Musikerinnen, die Hübschen und die Schönen, die Reichen und Berühmten, die haben es vor deine Kamera geschafft. Es gibt aber auch Menschen, ja, die ihre Narben offen zeigen. Was sind das für Menschen? Erzähl mal von diesen Projekten, die du auch umgesetzt hast.
Also ist halt, also sagen wir mal, die Bravo, weißt du vielleicht für die Älteren, die wissen ja noch, wie die Bravo ausgesehen hat. Also es waren dann eben unter anderem die Stars drin, aber es waren auch immer Reportagen. Reportagen über Jugendliche, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, über Jugendliche, was weiß ich, S-Bahn-Surfer, ne, Kinder vom Bahnhof Zoo, dann ja, die in speziellen Erziehungsheimen waren. Ich war öfters im Jugendknast gewesen. Nach so einem Hollywood-Star war es immer ganz gut, so eine Reportage zu fotografieren. Und eine Reportage war zum Beispiel mit einem ganz jungen Mädchen, die einen schweren Brandunfall hatte, damals hieß das Brandunfall, ja, und war zu 70% verbrannt, was normalerweise ein Todesurteil ist. Und das ist dann passiert, glaube ich, da war sie 9 oder 10 Jahre alt und jetzt war sie 14, mhm. ja, und sie würde auch gerne mal, weil ja immer Reportagen über Kinder und Jugendliche in der Bravo waren, sie möchte auch einmal in der Bravo sein. Dann sind wir da hingefahren, ja, war durch Brand war, ihr ganzer Körper war entstellt, ja, die mussten dann auch Sachen umbauen, Hände, Füße, alles war weg, die Nase war verbrannt, die Ohren, die Brust und so weiter. Und da habe ich sie dann fotografiert bei einer ganz tollen Pflegefamilie und wurde dort eingeladen, da habe ich sie dann fotografiert und da haben wir dann uns über die Jahre so angefreundet. Ich habe sie dann nochmal fotografiert für die Bravo Girl und irgendwann hatte sie mich angerufen, sie würde gerne mal bei mir vorbeikommen im Studio in Essen.
Ja. Ja.
Da war sie 18 geworden, ja, und würde möchte gerne mit mir Fotos machen. Und dann sage ich ja, okay, wann bist du denn am Bahnhof? Dann ruft mich dann kurz an. Ja, und dann hat sie mich angerufen. Dann bin ich dann da hingefahren. Und dann stand sie mit so ganz kurzen Jeanshorts, stand sie am Bahnhof mit so vernarbten Beinen, vernarbten Gesicht. Da dachte ich, mein Gott, was hat das Mädel für einen Mut? Ne? Mhm. Also man hat da schon auch immer, wurde man immer so, also so kann man auch Mut haben und Kraft haben, obwohl man dann eben so schwere Verletzungen hatte, ja.
Und es war ihr Wunsch, in der Bravo einmal
in der Bravo
abgedruckt zu werden.
Genau, und dann ist sie in der Bravo abgedruckt worden und dann ist sie an der Schule so, gemobbt worden, weil sie in der Bravo war, musste die Schule wechseln. Ne? Eine andere Reportage war zum Beispiel damals mit der Domenica. Domenica war die berühmteste Prostituierte in Deutschland. Ne? Da waren viele Promis mit unterwegs gewesen, ja, aber in dem Fall, wo ich da war, hat sie sich um junge Stricherinnen gekümmert, ja, da waren dann drogensüchtige Stricherinnen, ja, und das war dann meine Reportage, da bin ich ja mit der Redakteurin, damals Rude Ausfelder, sind wir dann zur Reeperbahn gefahren, haben uns mit der Domenica da getroffen und haben dann natürlich vom Sozialamt, also vom Sozialarbeiter das Go bekommen, ja, mit dem diese Reportage da zu machen. Und dann waren wir dann damit in der Kneipe unterwegs mit der Domenica und haben die einzelnen Mädels dann fotografiert, die dann sonst auf dem Babystrich unterwegs waren.
Und haben die dann, haben sich von dir fotografieren lassen?
Ja. Also immer natürlich dann von den jeweiligen Stellen das Go bekommen. Es sei denn, die Mädels waren älter, waren volljährig und haben dann selber unterschrieben.
Okay, also ja. Das war dann schon auch, ich sag mal, dass du zum Beispiel so einen Zettel dabei hattest, in dem du dich...
Redakteurin.
Oder die Redakteurin
hat dann einen Vertrag gemacht. Mhm. Damals gab es auch ein kleines Honorar. Betonung liegt aber auf kleinem Honorar. Mhm. Mhm. Ja, ich spreche hier von 50 oder 100, je nachdem.
Ja.
Ja, also wirklich so ein, was weiß ich, für das 2 Stunden dann eben so ein kleines Honorar. Mhm. Ne? Man wollte nicht mit Geld locken.
Ja.
Ja, und war auch meistens ohne Probleme. Ja, also ich würde sagen, die meisten Sachen hätten wir auch so machen können. Mhm. Es war damals so, manche wollten eben in die Bravo rein, da die Reportage war ja genauso im Kinderhospiz. Ja, hätten nämlich niemals reingelassen, verständlicherweise. Mhm. Ja, da laufen die Uhren anders in einem Kinderhospiz. Aber dort war ein 15-jähriges Mädchen, was bald sterben sollte, ist auch, ich habe sie Ende November fotografiert, 24. Dezember 13.06 ist sie gestorben. Ja, das weiß ich noch heute. Und dann habe ich das Mädel dort im Hospiz fotografiert. Und ja, war eine tolle Reportage da, ne? Also wenn du da rauskommst, bist du natürlich für eine gewisse Zeit ein anderer Mensch.
Ne? Das wollte ich gerade fragen. Wie ist das? Wenn du hast gerade gesagt, so für normale Menschen bleiben diese Türen verschlossen, aus verständlichen Gründen. Aber du darfst dahin, dir werden diese Türen geöffnet und machst diese Fotos und weißt, diese junge Frau wird bald sterben.
Ja.
Aber ich habe sie jetzt fotografiert.
Ja, da habe ich mich dann zu sehr mitreißen lassen. Also das hat mich schon stark zugesetzt. Ja, ich habe auch das Foto heute noch im Kopf. Mhm. Und es gibt ja in so einem Kinderhospiz, ich weiß gar nicht, boah, mir gehen jetzt gerade die ganzen Haare hoch. Ich weiß gar nicht, es gibt, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, es gibt auch Kinder, wo die Eltern dann nicht mehr kommen. Ich überlege gerade, ob da bei dem Mädchen so der Fall war, ne? Weil ich natürlich ganz schrecklich fand. Und du musst dir vorstellen, das Kinderhospiz Sternbrücke ist so ein ganz toller, villenähnliches Gebäude. Ich glaube, war irgendwie früher so ein Rädergebäude, von einem Räder oder von einer Rädergesellschaft, mhm, mit so einem parkähnlichem Garten mit dem Spielplatz. Mhm. Du kommst da an und das Wetter ist so grau, ja, und dann siehst du dieses Gebäude, bist noch so guter Dinge, Kinderspielplatz, Kies, so wunderst du dich, keine Kinder da, ne? Und dann kommst du rein, wirst von ganz netten Frauen begrüßt, wirklich großartigen Frauen, und als erstes, was in der, also ins Auge fällt, ist eine Liste von Kindern, die dieses Jahr schon da gewesen waren, ne? Und dann gestorben sind.
Ja, ja.
Und dann stellst du dich vor, Redakteurin kommt auch rein, dann kommt eine Frau, ne, die sich vorstellt und die sagt, wir gehen jetzt zu dem Mädel. Und dir fällt schon auf, dass es relativ ruhig ist in dem Gebäude. Und das macht dich auch schon wahnsinnig. Mhm. Schon wahnsinnig falsch, aber schon vorsichtig, ne? Und dann kommst du nach oben und du hörst ab und zu so ein leichtes Stöhnen und dann kommst du in einen Raum, sieht gar nicht so aus wie so ein Krankenzimmer, ja, und ist dann dem Mädel vorgestellt und dann versteckst du dich hinter deiner Kamera, ne, weil da kriegst du erstmal alles gar nicht gepackt, ne? Weil die erzählt ja dann schon im Groben und du versuchst dich dann auf die Kamera zu konzentrieren, ne? Aber ich habe schon immer mitgehört und mitgelitten.
Ja.
Und mir ging mir danach auch nicht gut. Ne? Also danach mit dem Auto nach Hamburg. Ich weiß so, waren rote Ampeln, war alles voller Stau. Das habe ich gar nicht so registriert. Ne? Ich dachte, du musst aber gleich auf die Autobahn fahren. Ne? Das war dir alles so egal. Ja? Mhm. Nicht, dass ich über eine rote Ampel gefahren bin. Ja? Aber das war alles so lächerlich. So, weißt du, so, die waren so hektisch und das hatte gar nichts mit dem Leben zu tun, was ich gerade erlebt habe. Ne? Und habe ich meine Frau angerufen und habe ihr das erzählt. Und die hat nochmal gesagt, ich sollte aufpassen und sollte auch erstmal langsam fahren, ja. Und dann so nach 100, 150, 200 Kilometer hatte ich mich wieder so eingefangen, ne. Ja.
Hast du da jemals gedacht, ich gehe da zu weit, zu nah an die Menschen dran, so in Richtung Voyeurismus?
Nee, Voyeurismus habe ich nie empfunden, weil die das immer wollten.
Ja.
Und ich habe versucht, in dem Rahmen so zu fotografieren, dass es passt. Ja.
Was sagen dir Leute dazu? Hast du Rückmeldung von den Fotografierten selbst, von deiner Frau, von Redaktionen, von Leuten, die die Bilder sehen, Zeitschriften lesen?
Also ab und zu hast du das schon mitbekommen und ich hatte eigentlich nur positives Feedback bekommen, wenn ich das bekommen habe, ja. Aber ich war schon wieder, weißt du, ich war schon wieder im ganz anderen Film. Also wenn ich die Reportage gemacht habe und habe die Bilder abgeliefert, dann ist die ja manchmal erst 1, 2, 3 oder 4 Wochen später erschienen.
Ah, okay.
Verstehst du? Und dann, weißt du, da warst du schon wieder einmal
bei dir schon wieder aus dem
Hauptwaschgang und dann warst du schon wieder woanders.
Du hast dazwischen schon wieder Rockside fotografiert.
Schon, ja, oder vielleicht schon die nächste Reportage oder wieder ganz was anderes. Ja. Ne? Aber diese Reportage im Kinderhospiz oder auch mit den jungen Stricherinnen werde ich nie vergessen.
Bedrückende, beeindruckende Geschichten, die du erzählst. Und damit würde ich jetzt aber sagen, kommen wir so langsam zum Ende dieses Podcasts.
Ja.
Ich habe noch eine Kurzsatzrunde für dich. Ich fange den Satz an, du vervollständigst ihn.
Ui.
Als ich Kind war, wollte ich immer
Fußballer werden.
Das Schönste, was ich in meiner Fotografenkarriere erlebt habe, war?
Das Tollste, was ich miterlebt habe, ist eine Reportage, ist kein Witz. Friedensdorf Oberhausen. Dort werden Kinder eingesammelt aus Afghanistan, aus Angola. Eine Freundin von mir, ne, die begleitet immer einen Flieger und sammelt schwerverletzte Kinder ein. Und wenn du dort im Friedensdorf mit den Kindern dort Fußball spielst, das ist ganz großes Kino.
Das ist eine schöne Geschichte. Der wichtigste Gegenstand in meiner Fototasche
ist ein Akkuladegerät.
Die sozialen Medien sind für mich
sehr interessant, weil ich dort sehr viel unterwegs bin und guck jetzt immer auf die Uhr, damit ich nicht so lange auf TikTok bleibe, weil es wahnsinnig, ich muss es leider sagen, ich weiß, es ist blöd, aber ich habe wahnsinnig tolle Leute dort gefunden, die eine große Inspiration für mich sind, jung wie alt.
Ich muss jetzt mal ein paar Namen droppen, apropos Inspiration. Kult, Kai Shanghai, Vicky mit den Alpakas Alfie,
genau.
Willi und Fritz von Alpaka-Momente, Banda Senderos, das Androgyn-Model Veit Alex, der Cartoon-Zeichner Michael Holtschulte von Tod aber lustig, Mille von Creator und wahrscheinlich noch viele mehr. Die waren alle auch schon mal hier in diesem Podcast Essen im Ohr zu Gast in mehr als 111 Folgen bisher. Ja, und du, Frank-Lothar Lange, hast sie alle schon fotografiert.
Genau, ich betreibe nebenberuflich so als Hobby mit der Denise Nelle von der Agentur Punktbar, wir sind gute Freunde, betreiben wir den Blog Gesichterruhe, wo wir Leute ansprechen, wo wir die dann in meinem Studio in der Annastraße interviewen. Ja, kurz paar Fotos. Fotos stehen nicht im Vordergrund, sollen möglichst alle gleich aussehen.
Mhm.
Ja, gibt ein Porträt und dann gibt es ein Foto, was weiß ich, wie jemand zeichnet, sagen wir mal als Zeichner oder Musiker mit seinem Instrument.
Ja,
aber
ja.
Nur ein bisschen Symbolcharakter. Aber die Fotografie steht nicht im Vordergrund, sondern das Interview steht im Vordergrund. Und das machen wir jetzt seit ein paar Jahren. Im Moment haben wir uns ein bisschen durchgeschleppt, aber wir wollen wieder ein bisschen mehr Gas geben, damit wir das weiter nach vorne treiben können. Das Tolle ist, man lernt so viel interessante und tolle Menschen, die in Essen wohnen. Mhm. Es gibt welche, die aus Karlsruhe hier hingezogen sind, weil sie das so toll finden. Und sie haben danach ihre Eltern geholt und die finden das auch alle so toll. Wo ich immer gedacht habe, wie zieht man von Karlsruhe nach Essen? Und die sagten, ja, weil die Menschen hier so toll sind. Und das finde ich einfach großartig.
Na guck mal, was für eine Liebeserklärung an diese Stadt. Also Gesichter.ruhe, schaut da mal rein, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und hört auch in unsere, wie gesagt, mehr als 111 Folgen vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr rein. Abonniert diesen Podcast für noch mehr neue Folgen, dann hört ihr auch am besten noch in die anderen Radio Essen Podcasts rein. Das ist der Tag in 5 Minuten, da gibt's jeden Tag die News aus Essen und der Welt. Und den Redebedarf 2.0. Darin sprechen wir hier in der Redaktion über Dinge, die in der Woche passiert sind, aus Sicht von Radiomacherinnen und Machern. Ja, und lobt uns, kritisiert uns, schlagt uns Gäste vor, am liebsten per E-Mail an podcast@radioessen.de. Ich bin Fabian Schulenkorff und ich wünsche im Namen von Radio Essen und dem Essen im Ohr Team euch ja schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Wir hören uns einmal noch wieder zum Jahresrückblick, also nochmal ein Hinweis, diesen Podcast zu abonnieren, dann kommt die neue Folge auf euer Gerät. Und meine zweitletzte Frage an dich noch, Frank-Lothar Lange, was für ein Star würdest du noch fotografieren? Wer fehlt noch auf deiner Bucketlist?
Was für ein Star? Also ich bin ein großer Fan von Led Zeppelin und Pink Floyd. Mhm. Und da ich ja viele Leute fotografiert habe, ja, so ein Denkmal, so ein Monument, ja, das kann blitzschnell eingerissen werden, ja, und dann ist der nicht mehr dein Star, ja, weil du den ja dann manchmal ganz anders erlebst. Nicht, dass das unbedingt negativ ist, ja, aber sobald jemand vor deiner Kamera ist oder du unterhältst dich vorher oder gehst hinterher noch was trinken, wird das so normal, ja, weil das sind ja Menschen wie du und ich. Natürlich machen die was ganz Tolles, ist erstmal ein Job, aber erstmal sind sie Menschen wie du und ich. Mhm. Und deshalb wollte ich immer, dass Led Zeppelin und Pink Floyd an seinem Platz bleiben, wo sie hingehören für mich, ja. Ich war einmal in Mailand, weiß ich noch, an der Rezeption, da war der Robert Plant neben mir, ja, ja? Und er sagte so, hi, sehr wahrscheinlich, weil ich Kameras umhatte, ne. Ich habe den nur angeguckt, er sagte, hello, und bin weggegangen. Ich dachte, da fängst du gar nicht mit an. Kein Foto zusammen, kein Smalltalk, geh weg, ja.
Okay, also, was auf deiner Wunschliste steht, möchtest du lieber gar nicht erfüllen?
Nee, also von den Stars habe ich keinen auf der Wunschliste, ja. Damals ist tot, Helmut Newton, ja. Dann, also den hätte ich gerne kennengelernt, ja. Dann irgendwie über Fotografie zu sprechen, Peter Lindbergh. Und sagen wir mal so, Leute, da würde ich mich gerne auseinandersetzen. Richard Avedon, den lebt nicht mehr, alles so große Fotografen. Und damit hätte ich mich gerne unterhalten. Aber musikermäßig bin ich eigentlich zufrieden.
Okay, das ist doch ein schöner Abschluss für so eine Podcast-Folge. Und damit überlasse ich die letzten Worte für diese Folge Essen im Ohr dir, Frank-Lothar Lange. Schönen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Also ich habe jetzt so viele Wörter verbraucht, also mein Akku ist leer. Aber mir liegen noch die Wälder am Herzen und der Holzverbrauch. Und deshalb sind wir jetzt immer das öffnen hin und wieder bei der Waldakademie in der Eifel und saugen dort neues Wissen ein und ist ein riesengroßes Mysterium, was wir immer weiter versuchen aufzudröseln, und es ist mega spannend und ich hoffe, wir werden das noch weiter vorantreiben. Also von der Musikbühne ab auf die Waldbühne.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retail-Börse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.